Hi, ich bin Mio, Sängerin, Musikerin, Songwriterin aus Hamburg. Seit 10 Jahren mache ich Musik. Und dieses Jahr feiern wir genau das mit einem Jubiläumsalbum, 10 Times Around the Sun. Bei Modus Mio nehme ich euch mit auf die Reise der letzten 10 Jahre, ins Studio, auf Tour, in meine Gedanken und mitten rein ins Musikbusiness. Schön, dass ihr da seid.
Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modus Mio. Und ich freue mich, dass ich an meiner Seite begrüßen darf den einzig wahren King im Leben und King an den Tasten, Joscha Faries. Und du hast unser Mio-Pullover an sich. Wow.
Ja. Ja, sicher, es ist ja eine wichtige Woche. Also erstmal moin auch von mir. Schön, dass wir das wieder schaffen zeitlich. Auch bei deinem Zeitplan gerade ist es ja echt eigentlich ein Wunder, dass wir uns hier sehen können. Genau, aber natürlich in Mio Merch, um schon mal auch direkt den Leuten das schmackhaft zu machen, dass das natürlich auch für sie gilt.
Ja, kaufen.
Richtig. Wie geht's dir?
Gut soweit. Also ich einmal kurz zur Einordnung. Ich habe, ich sag jetzt mal, die 3 Tagen der technischen Hürden hinter mir. Bei mir zu Hause ist ein großes Logistikzentrum ausgebrochen, denn ich verschicke Vorbestellungen und die Crowdfunding-Dankeschön sozusagen, also alle Vinyls und CDs und alles Mögliche, was im Crowdfunding gekauft und unterstützt wurde. Und das ist ganz schön viel. Das ist krass, wenn man das auch einpackt. Und ich habe mir so eine Art Produktionsstraße überlegt, damit man Prozesse streamlinen kann. Also wie packe ich Sachen zuerst aus? Wann signiere ich was? Mache ich alles auf einmal? Packe ich eins für eins? Und so weiter und so fort. Das habe ich so ein bisschen gemacht. Ich verstehe, dass das ein Beruf ist. Und dabei habe ich aber natürlich auch super viele Etiketten ausgedruckt. Also erstmal, ich habe auch jetzt ein DHL-Geschäftskonto. Das war auch wild, mich damit auseinanderzusetzen. Und habe ganz viele Sachen ausgedruckt. Und dann hat auf einmal am Sonntag mein Drucker den Geist aufgegeben.
Nein.
Der hat einfach nichts mehr gemacht. Also der hat nichts eingezogen, der hat nur geblinkt, der hat genervt. Und das Krasse ist ja, dass Drucker, obwohl die nur 3 Knöpfe haben, dir das Leben zur Hölle machen können. Es gibt ja wenig, was komplizierter ist als Drucker. Also dann hat er gesagt, ich verabschiede mich. Dann habe ich gesagt, okay, gut, dann war es das hier mit uns. War eine schöne Zeit. Länger als 3 Jahre hast du irgendwie auch nicht gehalten. Dann geh doch.
Ja.
Das heißt, ich habe mir einen neuen Drucker gekauft und den alten dann direkt abgegeben. Das, finde ich, ist eine Errungenschaft der EU, dass man halt einfach direkt da, wo man Sachen kauft, auch einfach wieder alten Kram abgeben kann. Finde ich das irgendwie
stimmt.
Gut. Ja. Das heißt, dann habe ich das Druckerproblem vermeintlich gelöst. Dann kam ich nach Hause und musste den erstmal an den Start bringen. Dann hat er sich mit meinem WLAN nicht verbunden. Dann hat er gesagt, das WLAN, das gibt's alles gar nicht. Mein Computer hat gesagt, die Drucker gibt's gar nicht und so. Das hat mich auch mehrere Stunden gekostet, wirklich.
Ja.
Dann musste ich, weil ich bestimmte Sachen geschnitten habe, musste ich mein Videoprogramm updaten. Dann habe ich gesagt, okay, dann date ich das auch noch ab. So. Das ist ja auch immer, das sind mehrere Gigabyte und so, was man da so runterlegt. Das dauert alles, dann muss man das installieren. Dann sage ich, okay, gut, jetzt funktioniert das wieder. Und jetzt, wo ich hier gerade mit uns aufnehmen wollte, mache ich mein Programm an und schließe mein Mikrofon an. Und das Programm sagt, dein Mikrofon, das kenne ich nicht.
Dafür kenne ich deinen Drucker.
Und weil ich, genau, das ist nämlich ein Zwischenschritt, den musste ich nämlich vergessen einzuführen, weil ich mein Videoprogramm abgedatet habe, musste ich auch mein Betriebssystem updaten.
Oh, scheiße.
Und jeder, der Sachen aufnimmt, weiß, dass neue Mac-Updates nicht mit jeder Software dann wieder kompatibel sind. Das heißt, ich muss auch jetzt die Software von meinem Interface updaten. Und das habe ich aber erst jetzt gemerkt, als wir unseren Podcast aufnehmen wollten. Das heißt, ich versuche den HörerInnen mal zu beschreiben, mit welcher Konstruktion ich jetzt gerade aufnehme.
Jawohl.
Und nur für euch zur Einordnung, also dieses so hier mal Update da und so, das kann ganz schön langwierig sein. Und das kann eine Friemelarbeit bis das dann alles wieder so funktioniert. Deswegen kurz 5 Minuten, bevor wir aufnehmen, updaten. Das war nichts. Ich habe es probiert, hat nicht funktioniert. Das heißt, ich nehme jetzt auf. Ich habe meinen Studio-Kopfhörer direkt in meinen Laptop angeschlossen. Ich nehme mit unserem normalen Programm Logic auf. Und mein Mikrofon ist mein Handy, mein iPhone, was gekoppelt ist mit meinem MacBook und als Mikrofon fungiert. Das ist eine wilde Geschichte. Ich bin gespannt, wie doll man das hört. Falls ihr denkt so, Mensch, die Tonqualität, die ist heute nicht so, seht es mir nach. Ich habe wirklich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, dass das überhaupt funktioniert. Und ich kann halt auch sagen, ich habe auch versucht, AirPods einfach zu machen, also diese steckerlosen Kopfhörer. Da kann man sagen, das Mikrofon klingt wirklich nicht gut.
Nee, das stimmt.
Das wollte ich niemandem zumuten, weil sonst hat man schnell, also ich hatte so einen Vibe von, kennst du das noch so aus der Corona-Krise, wo es irgendwie so Verschwörungs-YouTube-Talks gab, wo sich Leute dann so getroffen haben und rumschwadroniert haben? Ja. Und das haben die meistens in sehr, sehr schlechter Audioqualität gemacht. Ja. So schlechte Qualität wollte ich auch nicht anbieten. Ich war sofort in so einer Heilpraktiker-Verschwörungsbubble, als ich das ausprobiert habe. Ich habe gesagt, nein, das kann ich nicht machen.
Ja.
Also, das heißt, es sind die 3 Tage der technischen Hürden sozusagen.
Ja.
Aber wenn das jetzt durch ist, dann habe ich auch überall Updates gemacht, die man machen kann, glaube ich.
Sehr gut. Das heißt, wie lange bist du dann safe? So ein Jahr?
Nein, maximal 4 Monate. Bis irgendwann jemand was Neues rausbringt und sagt, jetzt geht alles andere damit auch nicht mehr.
Ja.
Das ist es ja.
So in klein ist mir das auch passiert, weil ich habe dieses neue fancy iOS-Update auf dem iPhone ausprobiert. Jetzt muss man mal dazu sagen, ich habe nicht das neueste iPhone und die haben ja irgendwie so auch so sehr visuelle Aspekte verändert, vor allem, die sehr batterieintensiv sind. Und jetzt habe ich gestern gedacht, nö, die Batterie geht mir echt zu doll in den Hintern, um das mal auf die Jahreszeit zu projizieren. Und dann habe ich gesagt, nee, ich mache wieder ein Downgrade. Das ist zwar ein bisschen aufwendiger auch, weil man es über den PC machen muss, naja, aber egal. Und Apple macht das aber seit jeher so, das ist jetzt auch nicht neu, dass die sozusagen dir ein Zeitfenster von einer Woche geben und dann sperren die das alte sozusagen Softwareprogramm.
Das ist ja krass.
Und dann habe ich gestern festgestellt, ich bin einen Tag zu spät.
Jetzt hänge ich
damit. So, das war meins in klein. Aber Software-Updates sind ein Thema, generell.
Ja, das ist wirklich ein Ding. Also damit habe ich mich wirklich viel rumgeschlagen. Ja. Und ansonsten habe ich viel geklebt. Ich habe knapp 60 Vinyls zur Post gebracht.
Wie macht man das?
Naja, ich habe die erstmal alle ins Auto gestapelt und dann habe ich mir eine Postfiliale gesucht, die an einen großen Supermarkt angeschlossen ist und habe halt alle Vinyls in den Einkaufswagen gepackt.
Oh, das ist schlau.
Und hab den da abgestellt.
Ja.
Dann hat der Mitarbeiter mit mir 60 Pakete eingescannt. Hat mich dabei komisch angeguckt. Ich habe mir die Schultern gezuckt. Und habe gesagt, ja, jetzt lasse ich den Wagen hier stehen. Ja, lassen Sie mal stehen. Das habe ich gemacht. Und dann habe ich gestern halt alle CDs, die sind ja halt eher Briefe, losgeschickt. Das waren aber auch nochmal irgendwie so 70.
Ui.
Und dann wollte ich einen Briefkasten suchen, der direkt morgens geleert wird. Und dann habe ich einen gefunden, aber das war so ein kleiner.
Nein.
Und da habe ich dann so viel reingepackt, wie passte, bis oben hin voll. Also ich habe den Briefkasten voll gemacht. Und dann musste ich noch einen anderen Briefkasten suchen, der aber erst um 15 Uhr geleert wird.
Geil.
Also das war irgendwie auch lustig, wenn man da so steht und dann denkt so, ich komme mir wirklich beknackt vor. Wenn das jemand sieht, was denken die Leute, was ich verschicke?
Ja.
So, Kokshandel
geht jetzt über den Briefkasten auch. Also geht's ja wahrscheinlich auch, aber... die Frage ist immer, ich wäre wahrscheinlich noch so nerdy drauf, ich hätte noch gewartet, bis das abgeholt wird, weil ich dann immer Angst habe, dass die oberen Sachen, und das ist ja auch ein Wert, so eine CD, dass die von irgendjemandem, der eben schlecht drauf ist, rausgezogen werden.
Ich weiß nicht, ich wollte da jetzt nicht campen, ne? Also das ist dann auch so, okay, dann, also ich habe das ja gestern Abend gemacht, denkst du so, ja, mein Gott, dann ist das halt so.
In der Dunkelheit kommt da keiner.
Nee, das weißt du, so eine kleine Wohnstraße, so bla.
Ja.
Aber das führt uns zu folgendem Thema.
Ja.
Und hier werdet ihr an der Stelle, wenn der Podcast von mir fertig, picobello bearbeitet ist, auch einen Tusch hören. Genau jetzt. Es ist Release-Woche.
Da.
Es ist Release-Woche. Und das Irre ist, ich habe das ja jetzt schon einige Male gemacht und irgendwie geht das sehr schnell vorbei. Es fühlt sich immer sehr unwirklich an. Man macht dann halt so ganz, ganz viele Sachen und denkt so, ist das jetzt was Großes oder nicht? Oder hä? Und man ist ja am Sachen machen, aber ich muss mir selber nochmal sagen, mir manchmal so ein bisschen innehalten und sagen, ja, das ist jetzt irgendwie auch cool und das muss man so ein bisschen feiern. Mhm. Und diese Woche kommt unser Doppelalbum 10 Times Around the Sun raus.
Ja.
Und wenn ihr das hier tagesaktuell hört, dann könnt ihr mir noch einen ganz, ganz großen Gefallen tun. Ihr könnt, nämlich jetzt ist Release-Woche und wir haben noch die realistische Chance, vielleicht irgendwie die Charts zu stürmen.
Wow.
Das geht aber nur, wenn ihr, also nicht, wenn ihr den Song fünfmal bei Spotify hört.
Nee.
So, oder irgendwie einen davon, sondern das wäre schon cool, wenn ihr das Album vorbestellt, als Vinyl, als CD, digital, bei mir im Shop oder irgendwo, Amazon, JPC, Saturn, ist mir völlig egal, Latte, wo auch immer. Kauft unser Album, ich sag das jetzt wirklich so ganz plakativ, ja. Und wenn ihr das in der ersten Release-Woche macht, dann, also könnt ihr auch immer machen, aber erste Release-Woche wäre halt super cool, weil man dann wirklich eine realistische Chance hat, vielleicht noch ein kleines Plätzchen irgendwo zu machen und das wäre halt voll schön. Mhm. Und genau, also deswegen, ich bin ganz, ganz aufgeregt. Am Freitag, also morgen, kommt unser Album raus und gleichzeitig dazu spielen wir auch ein Release-Konzert im Mojo und noch ganz viele andere Konzerte. Es gibt für alle Konzerte noch Tickets, nur Bad Homburg bei Frankfurt ist fast ausverkauft.
Ja, Bad Homburg,
ne? Die sind immer ausverkauft gewesen bisher. Deswegen, das macht Bock auch. Also da sind wir dann auch wieder sold out auf jeden Fall. Mhm. Holt euch Tickets. Vor allem im Mojo würde ich mich voll freuen, wenn ihr alle am Start seid, weil wir spielen in großer Besetzung mit Bläser-Section und noch mit Debbie und René an den Vocals. Und da werden viele Wegbegleiter sein. Das ist schon irgendwie ein guter Laden und ich hoffe, wir kriegen den noch einen Ticken voller, damit es auch wirklich richtig, richtig toll wird. Mhm. Und deswegen kommt rum und ich freue mich. Joscha, was sagst du?
Ja, ich freue mich auch. Also wir sprechen ja über morgen, ne? Also morgen ins Mojo kommen, so. Also wenn ihr es tagesaktuell hört. Und das wäre natürlich mega, mega cool. Und ich habe auch Bock. Also die Rutsche, die im Oktober kommt, das ist natürlich auch nicht ohne so. Einmal haben wir auch so eine sogenannte Ochsentour, wie es in unseren Kreisen heißt.
Ja.
Aber
das ist wir können es beim Namen nennen. Es ist eine Arschlochtour.
Ja, es ist so eine.
Es ist eine Arschlochtour. Eine Arschlochtour, für die ich euch auch Schmerzensgeld für den Reisetag zahlen darf. Also muss auch von mir aus.
Ja. Genau, denn da geht es einmal von Minden, worauf wir uns auch sehr freuen, dass wir wieder beim Jazzclub da zu Gast sein dürfen, am nächsten Tag nach Konstanz. Und Konstanz, das weiß ja nun jeder, liegt ungefähr gefühlt in Südamerika. Und da müssen wir dann halt schwimmen auch zwischendurch halt. Und das wird halt so eine Tour, die macht man dann einmal mit und danach ist man dann halt auch 40 gefühlt.
Ja, glaube ich auch. Ich fand auch, also das können wir auch sagen, wir haben letzte Woche in der Harmonie in Bonn gespielt.
Oh ja.
Da nochmal ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ich habe mich ganz doll verliebt in den Laden.
Ja.
Das hat Spaß gemacht. Das ist ein toller Club. Wenn ihr aus der Nähe kommt und da noch nicht wart oder so, ergreift die Chance und besucht da mal ein Konzert oder versucht da zu spielen. Das ist super. So anders kann man das gar nicht sagen. Mhm. Ist einfach ein wirklich guter, inhabergeführter Club, so wie er sein soll. Und ich finde Bonn und Rhein, Ruhrgebiet und so weiter ist ja eigentlich noch okay weit weg von der Strecke. Aber ich weiß nicht, ob man jetzt mit den Autobahnen sowas Ähnliches versucht wie mit der Deutschen Bahn. Da werden so Sachen gesperrt, da wird irgendwas gebaut, ist dann hier nicht so. Und dann muss man auch sagen, also aus unserer Sicht kann auch wirklich nur ein Drittel der Leute, die Auto fahren, wirklich Auto fahren.
Das stimmt.
Das heißt, wir haben auch irgendwie Ewigkeiten zurückgebraucht. Also das war auch ein Tag des Staus.
Ja.
Du ein bisschen noch mit Zeitdruck, weil du ja noch mit Julian Sengelmann gespielt hast abends.
Ja.
Bei der Nacht der Kirchen.
Ja.
Und das war... Also ich muss sagen, ich war am Ende des Tages auch ein bisschen genervt davon, also von dem Stau. Also mich nervt es dann am meisten doch doller als alle anderen, obwohl ich uns selber diesen Scheiß ja dann einbrocke und sage, ja, das ist halt jetzt so.
Ja.
Und es war, glaube ich, es war mal so, dass eigentlich an dem Anschlusstag von Bonn dieser Open-Air-Gig in Schwarzenbeek gewesen wäre und der wurde dann verschoben sozusagen. Also irgendwas war da, dass wir eigentlich gefühlt so einen Anschluss hatten und nicht so one-off da so runtergefahren wären. Anyway, das war dann halt auch so diese ganze Staugeschichte und dann im Auto sitzen. Man darf das nicht unterschätzen, wie viel Zeit das eigentlich im Alltag eines Musikers frisst, ne?
Ja.
Also mehr als das Spielen.
Ja. Also klar, dieses Nadelöhr da, Bonn, Köln und da sind ja voll viele Städte, die auch einwohnerdicht sind so. Und man kennt ja auch sozusagen, also ich kannte auch vorher schon, bevor ich da überhaupt mal in der Region war, aus den Medien, die Thematik mit dem Pendlerverkehr und so, dass sie jetzt halt auch da relativ viele Brücken über den Rhein haben, die wir haben ja in Deutschland sowieso so ein Brückenthema, das ein bisschen problematisch ist und mit maroden Brücken und ich glaube, das gehen jetzt halt nach und nach an und das macht den Pendlerverkehr, aber auch die, wie die dann mal von Zeit zu Zeit, so wie wir dahin wollen, nicht gerade besser. Und es ist einfach unfassbar viel los. So, also wir sind ja in Hamburg durch den Elbtunnel auch schon gebeutelt und kennen uns mit sehr, sehr viel stockenden Verkehr und Stau aus. Aber das ist auf jeden Fall mindestens gleichwertig, wenn nicht noch eine Nummer schlimmer. Und für alle Leute, die das täglich haben, ihr tut mir echt leid. Also wirklich.
Danke für deine Anteilnahme mit Nordrhein-Westfalen. Fahlenern sozusagen.
Ja.
Ja, das war, ach, keine Ahnung, Elbtunnel wird auch diese Woche wieder ein Thema, denn wir spielen erst im Mojo und dann am nächsten Tag in Osnabrück, kommt da gerne in die Lagerhalle, da gibt's noch Tickets und da könntet ihr auch gerne noch mehr Tickets kaufen. Wink, wink. Aber an dem Wochenende ist der Elbtunnel gesperrt, ne?
Ja.
Das ist, ja, aber dann ist man da für den Rest des Jahres wahrscheinlich auch mit durch. Das ist so wie mit den Updates, von dem wir gerade gesprochen haben. Das ist jetzt der Tod, den wir leider sterben müssen.
Ja.
Ansonsten, was kann man noch sagen, was jetzt so die letzten Tage und so weiter los ist? Also einmal bin ich Logistikcenter Miu.
Ja.
Dann bin ich Content Miu, ich mache ständig Sachen.
Stimmt.
Und dann hatte ich gestern ein Interview mit Sat.1 heute Morgen. Das war total schön. Da gibt's noch eine sehr süße Geschichte, die ich erzählen kann.
Mhm.
Also der Beitrag müsste, wenn ihr das hier hört, online sein. Könnt ihr da euch dann angucken. Aber es ist total süß. Wir haben in Hamburg im Schanzenviertel gedreht und es ist ja in der Regel so, wenn du für so kleine TV-Beiträge unterwegs bist im Kontext von Musik, dann guckt man, dass man irgendwas Bildliches findet oder so, was auch mit dem Thema zu tun hat. Also man trifft sich in Musikläden, in Plattenläden, in Clubs, in bla bla bla. So, ne? Also das so einfach, so plakativ, aber so klar muss es dann halt auch sein. Und im Zweifel in so einem Musikladen kann man auch ein bisschen was anspielen, was ich dann halt auch gemacht habe. Und wir waren im Schanzenviertel und wir waren beim Klavierhaus Trübka.
Ah.
Und die haben einfach, also mitten im Schanzen-Szeneviertel ist halt ein alt, ehrwürdiges Klavierhaus, wo man Klaviere kaufen kann. Und das ist ein einzelner, aber wirklich traditioneller und alter Händler in Hamburg. Und die sind aber auch ganz lieb, die sind relativ offen, wenn man da halt mal was machen will und so. Und deswegen waren wir halt auch da. Und Fun Fact, ich habe ja schon ein paar Mal erzählt, dass ich jetzt nicht unbedingt aus so einer super musikalischen Familie kommen, aber meine Eltern und meine Familie mir das ermöglicht haben, Musik zu machen, als die irgendwann geschnallt haben, okay, die will das wirklich. So. Und mein Vater hat mir damals, und meine Eltern haben mir damals auch ein Klavier ermöglicht. Und wir mussten ja wirklich eins kaufen, weil wir hatten keins. Auch in der ganzen Familie nicht. Also es gab halt diesen Zugang zu sowas nicht. Das heißt, irgendwo musste ein Klavier her. Und mein Vater hat tatsächlich damals bei Trübka eins gekauft. Und ich war halt als Kind, wie alt war ich da? 6 oder so. Bin da halt durchgegangen und ich habe halt bei mir im, Fun Fact, im Blockflötenunterricht, da stand halt ein Klavier in dem Raum. Und ich wollte irgendwann gar nicht mehr Blockflöte spielen, sondern ich habe mich einfach ans Klavier gesetzt und habe halt irgendwie Sachen nach Gehör so ein bisschen nachgespielt, alle Variationen von Alle meine Entchen oder Sachen, die ich bei Disney irgendwie so gehört habe als Melodien so, versucht nachzuklimpern und da hatte damals die Musiklehrerin auch gesagt, ja, ich glaube, vielleicht wäre das schon cool, wenn ihr das hinkriegt, weil ich glaube, die will das wirklich so. Und im Prinzip bin ich bei Trübka so durchgegangen als so kleine Stöpke und habe genau so auch Klaviere getestet.
Klar.
Was also in Erzählungen meiner Familie irgendwie zu sehr viel Belustigung geführt hat, weil ich halt irgendwie eine Melodie aus Disney Schneewittchen immer nachgespielt habe und gesagt habe, nee, das Klavier wäre mir vom Anschlag her zu hart. Ach, weiß ich nicht. So. Also ich bin halt schon sehr mit auch direkt mit Erwartungen da reingegangen. Ja, also wild im Nachhinein, aber so Kinder wahrscheinlich auch.
Ja.
Und es ist dann ein Schimmel geworden damals. Ich habe das Klavier mittlerweile nicht mehr, aber ich hatte das bis vor wenigen Jahren.
Ja.
Und wir waren halt gestern für den Dreh bei diesem Klavierhaus. Und die Chefin, Yvonne Trübka, war halt auch da und hat uns empfangen und gesagt, ob wir noch ein Foto machen können. Und dann habe ich ihr erzählt, dass mein Klavier damals da gekauft wurde. Und dann sagt sie, oh, wissen Sie denn noch, was für ein Modell? Sag ich, oh, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es ein Schimmel war. Und dann sagt sie, soll ich mal nachgucken? Und ich so, echt? Wie? Sag sie, ja, ich kann das nachgucken. Und dann bin ich ihr hinterhergegangen, sie ist ins Büro gegangen und das war wie in so amerikanischen Polizeifilmen, weißt du, diese Metalldinger, wo so Karteien drin sind, diese großen,
ja.
Und macht da halt so ein Ding auf und sucht und hat original die Rechnung von irgendwann 1995, also in diesem Jahr wirklich 30 Jahre her,
krass,
raus und hat mir auch eine Kopie gemacht.
Oh.
Das war wirklich, das war richtig, richtig süß. Also ich weiß jetzt, was das für ein Schimmel war. Also jetzt nicht mehr auf dem Zettel. Ich habe es mir nicht gemerkt, weil ich einfach von der ganzen Aktion an sich irgendwie so gerührt war. Und am Ende ging es mir weniger darum, welches Modell das war, als irgendwie um diese Art von Erinnerung. Da war ich auch wirklich, wirklich sehr gerührt.
Ja.
Aber ich habe mir noch den Spruch von ihr gemerkt, in einem guten Haus kommt nie was weg.
Ja, oh.
Das kann ich für mich nicht sagen. So, aber das das war wirklich noch eine ganz schöne Side-Note von einem irgendwie ganz süßen Dreh mit dem Team und so. Und das war irgendwie toll.
Habt ihr das gefilmt, die Aktion?
Nee, haben wir nicht. So, also sondern es ging dann um andere Sachen. Ich war dann halt in diesem Raum. Ich habe auf dem Bösendorfer ein bisschen gespielt. Da muss ich aber auch sagen, wirklich so krasse Konzertflügel. Also, liebe Leute, seht es mir nach. Ne? Ich bin ja einfach nur eine kleine, schlechte Singer-Songwriter-Pianistin. Ich spiele so ein bisschen meine Songs. Und ich komme halt so mit krassen Konzertflügeln, die ja eine wilde und teilweise auch ein bisschen harte Anschlagsdynamik haben.
Ja.
Manchmal nicht so richtig klar.
Ja.
Also ich finde, das muss man dann richtig auschecken. Wie die dann halt so sind, wenn man sie ein bisschen weicher spielen will. Ne? So muss man anschlagsmäßig schon ganz schön so rumprobieren.
Ja.
Und jemand, der eigentlich am liebsten ausgeleierte alte Upright-Piano mit weichen Filzen spielen möchte, für die ist das halt nichts.
Nee, das stimmt.
So, das merke ich dann halt einfach. Also,
das ist eine Soundästhetik und eine Typfrage. Erstmal finde ich, glaube ich, dass du gar nichts. Du spielst ja sehr solide Klavier, also das mal vorne, hast du ja schon wieder tief gestapelt. Aber zum Thema Konzertflügel und erstes Klavier aussuchen, so war es ungefähr bei mir.
Echt?
Ja, ich habe mich nämlich, als es dann bei mir soweit war, an den größten und teuersten Flügel gesetzt und habe zu meinen Eltern gesagt, stopp, der ist gut genug.
Aber es ist so geil, weil so eine ähnliche Story gibt's halt von mir auch. Ich habe halt damals schon, als ich ganz klein war, immer danach gesucht, ich mag möglichst weichen Upright-Klang. So, und meine Eltern, die halt ja auch nicht wussten, okay, macht die das jetzt auch dann, ne? Also es ist ja super viel Geld, was man ausgibt und das ist eine Investition fürs Leben, macht man das jetzt? Und die haben mich, glaube ich, am Anfang erstmal an so eine Einsteigerklasse von Yamaha gesetzt und ich habe die ganze Zeit gesagt, nee, das ist mir zu hart. Nee, das geht nicht. Nein, das möchte ich nicht so. Und dann irgendwann in dem Bereich von Schimmel kamen wir irgendwo so an, wo man gesagt hat, okay, ist für mich in Ordnung. Und ich bin dann so rumgelaufen. Und das ist auch ein Klavier, dem ich immer noch hinterher traue. Und ich hoffe, dass ich mir irgendwann im Leben diesen Traum erfüllen kann. Ich saß ein paar Mal an Bechstein-Uprights. Und die haben einen sehr viel weicheren Klang meistens.
Ja, das stimmt.
Und auch einen weicheren Anschlag.
Ja.
Und das war dann so, wo ich dachte, okay, das hätte ich gerne. Aber da haben meine Eltern den Preis gesehen und gesagt, Mäuschen, das geht nicht. Und das Geilste war dann halt auch, dass der Verkäufer damals irgendwie gesagt hat, wollen wir sie mal an den Flügel setzen?
Guter Geschäftsmann.
Genau. Das war auch so eine Side-Note, die ja. fand ich auch irgendwie gut.
Klar.
Ja, geil. Aber du hast gesagt, der Flügel geht.
Ja, der Flügel geht. Es wurde natürlich ein Klavier, das ich mittlerweile, also witzigerweise habe ich das jetzt auch gerade hier neben mir stehen. Also das, auf dem ich quasi hochgewachsen oder aufgewachsen bin musikalisch. Weil sozusagen nach dem Umzug nach Lüneburg die Wohnung zwar sehr schön war fürs Wohnen, aber so geschnitten, dass der Flügel, den ich ja auch sehr liebe, den ich habe, übrigens ursprünglich auch bei Trübger gekauft von meinem Vorgänger. So ist das eben. Der hat hier zu viel wertvollen Lebensraum, gerade mit Kind, sozusagen weggenommen. Da war die andere Wohnung ein bisschen besser für gemacht. Und dann habe ich mit meiner Mama getauscht. Also in meinem Elternhaus stand eben noch mein Klavier. So, und jetzt, also ist auch so ein Full-Circle-Moment. Ich muss aber gestehen, dass damit muss ich, trete ich jetzt auch keinen auf die Füße, dass sozusagen ich nicht mehr ganz so die Bindung zu dem Klavier hier habe, wie früher, glaube ich. Also früher habe ich das sehr gemocht. Aber das ist auch okay, weil ich aber eben ja auch dadurch, dass ich beruflich, glaube ich, auch einfach verwöhnt wurde hier oder an anderer Stelle, glaube ich, hat man sich vielleicht auch losgelöst. Also das hat halt ein sehr, es ist ein Upright, aber es hat halt einen sehr starken Anschlag. Ich mag eigentlich starke Anschläge, aber das ist mir auch zu doll und die Klangästhetik. Wobei, man müsste auch so vielleicht sagen, es müsste vielleicht auch mal wieder gestimmt werden. Aber genau. Aber
Du musst mal Chris Baum zu dir kommen lassen und deine Filze bearbeiten. Ne? Ja. Also ich glaube, man kann ja eine ganze Menge machen, wenn man das will. Ja. Aber das war auch so bei mir. Ich mag einfach sehr weiche Feld-Piano-Sounds so. Ja. Und deswegen ist mein Schimmel auch irgendwann gegangen. Das war schon, ging schon in die Richtung, hatte trotzdem aber noch einen verhältnismäßig harten Anschlag und deswegen habe ich es irgendwann dann doch auch verkauft, weil ich es ehrlich gesagt im Vergleich zu E-Pianos und so weiter dann und in diesem Profimusikertum, was du so sagst, nicht mehr so richtig spiel. Und am Ende bin ich eben keine Jazz-Pianistin oder Klassik-Pianistin. Ne? Also das heißt, ich komme mit anderen Sachen auch durchaus super zurecht. Und vielleicht ist es irgendwann das Bechstein-Klavier, was dann doch nochmal einzieht. Aber das wollte ich mal als so einen süßen Moment teilen. Und
total.
Vielleicht nochmal, also wie gesagt, es ist auch eine sehr privilegierte Geschichte natürlich, dass die Eltern sowas einem ermöglichen und dass man so eine Geschichte haben kann. Aber solltet ihr irgendwann mal in der Situation sein, ein Klavier zulegen zu wollen und das über einen Händler machen zu wollen, dann kann ich euch nur so ein Traditionshaus wie Trübger ans Herz legen. Mhm. So, das fand ich gestern nochmal so einen schönen Moment, um, und das haben wir ja ganz oft, also auch wenn wir über Martins Musikkiste oder so sprechen, ne? Also Inhaber geführte Läden und kleine Unternehmen, gerade in so einer Herzensbranche wie Musik, sind schon ganz schön wichtig. Und das kann dir auch keine Online-Experience so geben, gerade bei sowas wie einem Klavier. Das ist, ich würde es fast so ein bisschen vergleichen, das ist ja eine ähnlich große Investition wie sich ein Auto kaufen oder so. Mhm. Also das ist irgendwie was ähnlich Großes, das machst du eigentlich nicht mal eben so, sondern da denkst du so ein bisschen drüber nach, da brauchst du jemanden, der sich gut darum kümmert, dass das Klavier auch bei dir ankommt vernünftig, dass das so ist, wie du haben willst, dass es dir vielleicht auch, einige Leute finanzieren sich das ja dann halt auch, ne? So, und ich glaube, das ist eine ähnliche Situation und da willst du einfach gut beraten und behandelt werden.
Ja.
Und das macht man nicht so zwischen Tür und Angel. Ich finde, es gibt Instrumente, ehrlich gesagt auch in einem Gitarrensegment, selbst wenn die ein bisschen teurer sind, das kann man nochmal schneller entscheiden und bei einem Klavier ist es einfach ein bisschen anders irgendwie. Ja.
Aber ich verstehe das sehr gut, was du sagst, auch zu Bechstein. Ich glaube, das passt auch gut zu dir. Wobei ich ja dein Schimmelklavier auch zweimal bei deinem Vater zu Hause spielen konnte. Und ich fand das auch ein sehr, sehr schönes Klavier. Ich mag auch Schimmel als Marke sehr. Sie sind ja auch gar nicht, ist auch eine relativ prestigemäßige Marke, muss man sagen. Also haben viele Leute gar nicht so offen. Man hat halt so die Bechstein,
Steinway. Ich glaube, die wurden irgendwann aufgekauft vor ein paar Jahren.
Ja, genau. Ist noch gar nicht so lange her. Aber das ist auch ein traditionsreiches deutsches Unternehmen und die bauen auch gute Flügel, ehrlich gesagt. Ich habe auch schon mal in einem sehr guten Schimmelflügel gesessen. Die schimmeln halt irgendwann. Ist halt aber im Namen auch.
Aus Braunschweig und mittlerweile gehören sie zu einem chinesischen Unternehmen namens Pearl River Piano Group.
Die Chinesen
weiß ich so spontan nicht, wie ich das jetzt finden soll. Ist es gut?
Die Chinesen haben sehr, sehr viel mehr, als man denkt. Die haben auch, die sind, glaube ich, bei Steinway mittlerweile auch mit drin, ehrlich gesagt.
Ach, crazy.
Mhm. Und die sind bei Bösendorfer, sind die mit drin auch. Und Bösendorfer ist ja eigentlich auch so ein Traditionsunternehmen.
Ah, ich habe das gerade gegoogelt. Die stellen die günstigere Variante, also diese Modelle der Essex-Serie von Steinway her.
Mhm. Siehst du?
Also zumindest drei Stück, ja, drei Modelle.
Mhm, da gibt es ja verschiedene. Stimmt. Steinway
und bei Yamaha haben die auch irgendwas mit zu tun.
Ja, Yamaha ist ja sowieso japanisch. Ja. Aber genau. Also die sind aber auch die Chinesen sind einfach überall mit drin und machen das so ganz geschickt, weil das so ganz, ganz leise oft so ist. Ich habe gestern leider gelesen, dass eine der durch diese Zuge Inflation und Firmenpleiten und so weiter und so fort, da kommen wir jetzt ein bisschen weg vom Klavier, aber dass einer der deutschen traditionsreichen Autozulieferer Insolvenz ist.
Ach, scheiße.
Und die haben, die gelten als Erfinder der Zentralverriegelung. Keiner kennt die, glaube ich, vom Namen. Ich habe den Namen selbst auch schon wieder vergessen. Aber die sind kurz vor der Insolvenz, weil, jetzt kommt es, der chinesische Firmeneigner nicht mehr liquide ist. So, also
ach,
es läuft
scheiße.
Dann, ja. Aber auch da ist dann schon wohl länger auch der, zumindest als Teilhaber mit drin aus China. Und also, ja, das weiß man ja auch, dass China sehr, sehr viel irgendwo mit drin ist. Aber die machen das im Vergleich zu den Amerikanern oder anderen Nationen halt sehr geschickt, weil die sehr, sehr leise verhandeln und dann einfach irgendwo mit drin sind. Man merkt das kaum, wo die überhaupt alle ihre Fühler mit drin haben. Das ist halt ein anderes Geschäftsgebaren. Ja. Aber du hattest ein sehr, sehr tolles Klavier, das kann ich bestätigen. Ich mochte es sehr. Ich würde sogar, glaube ich, ich persönlich, jetzt würde uns ein Bechstein auch vorziehen, weil ich eben den Klang, das ist das eine. Aber du sagst ja auch, der weichere Anschlag, das stimmt, das kann ich bestätigen bei Bechstein und das wäre nicht so meins, aber das ist eine Spielertypfrage. Aber vom Klang her sind die natürlich auch sehr schön und ich kenne auch viele, die...
Du langst ja auch ordentlich rein. Das finde ich immer geil, wenn ich an das Keyboard gehe und du hast vorher gespielt, dann merke ich immer, wie laut du einfach spielst und wie doll ich irgendwie reinlangen muss, weil du einfach schwere Hände hast. Das ist sehr lustig.
Ich habe keine Kontrolle
Pranken,
mehr.
Pranken hast du. Das war gestern noch so.
Schön,
das war total schön. Heute Morgen bin ich aufgewacht mit einem ganz großen, sehr schön Artikel im Hamburger Abendblatt.
Ach, stimmt, ja.
Also auch dazu nochmal lieben Dank. Es ist jetzt so die Woche der Wholesomeness. So können wir, vielleicht ist das auch der Folgenname oder wir brauchen was Plakativeres, weil Release-Woche, ne? Wahrscheinlich schon. Schade. Keine Zeit für Lyrik.
Full-Circle-Moment könnte man machen.
Auch gut.
Weil es ja 10 Jahre Miu, aber wie auch immer.
Full-Circle-Miu. However. Aber das war auch ganz schön. Ich habe nämlich letzte Woche mit Birgit Reuter, das ist eine Journalistin, die seit vielen Jahren in Hamburg vor allem in der Kultur unterwegs ist und vor allem im Pop, ein Interview gehabt, die ich auch schon wirklich ganz, ganz lange kenne und die auch die Anfänge von Miu begleitet hat.
Ja.
Und die hat einen schönen Artikel geschrieben fürs Hamburger Abendblatt und in dem Abendblatt sind auch die Fotos, die ich mit Elena in Venedig gemacht habe und so weiter. Und auch das war nochmal so ein krasser Moment, weil ich muss nochmal Props aussprechen an die Hamburger Medienszene. Denn ich weiß, es gibt auch andere Städte, wo das schwieriger ist, Sichtbarkeit für die Kultur zu kriegen. Und ich finde, ob du die Morgenpost nimmst, ob du das Abendblatt nimmst, ob du bestimmte Sendungen, Redakteure, Sparten vom NDR nimmst, also Fernsehen genauso wie Radio und auch in den Online-Medien. Ich finde, man muss wirklich einmal große Props aussprechen dafür, wie sehr die Hamburger Kulturlandschaft, Medienlandschaft ihre Kultur lieb hat.
Mhm.
Und das auch so begreift und auch feiert, Sichtbarkeit schafft, Künstler bespricht, Künstler unterstützt auf dem Weg, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen und auch die Kultur feiert. Ne? Also es ist ja halt nicht nur so eine Art Dienst, sondern es geht ja auch darum zu sagen, boah, guck mal, wie coole Sachen wir hier haben, ne? Also worüber dann halt geschrieben und berichtet wird. Und das ist mir nochmal aufgefallen, dass ich das wirklich bemerkenswert an Hamburg finde. Und ich weiß nicht, ob das nicht fast auch ein besonderes Phänomen ist im Städtevergleich. Mhm. So, weil ich spreche jetzt halt auch aus der Position daraus, als jemand, der sehr viel Unterstützung natürlich von den Medien hier in Hamburg erfahren hat, glaube ich, so immer je nachdem, wo man gerade so steht. Mhm. Aber das muss ich irgendwie auch nochmal positiv hervorheben, weil ich das wirklich, wirklich besonders und sehr wertschätzend empfunden habe oder empfinde. Ja. Und das war in dem Artikel jetzt auch so. Das war auch ein sehr, sehr schöner Artikel, der nochmal so alles Mögliche bis heute beleuchtet hat und nochmal ein bisschen Werbung für unser Mojo-Konzert macht und so weiter. Also alles voll gut.
Super. Ja. Ja. Finde ich gut, dass du es sagst. Ich kann mir vorstellen, in Köln, weil Köln ist ja auch so eine Medienstadt, sitzt viel TV zumindest. Ich weiß nicht, wie jetzt die redaktionellen, also zeitungsmäßig da aufgestellt sind, aber dass das da vielleicht auch geht, weil da gibt es ja auch viele Künstler und Künstlerinnen. Aber wie sozusagen das Pushen da ist, weiß ich nicht. Aber die sind ja als Stadt sozusagen auch so ein bisschen kulturell, traditionell verbunden, würde ich schon sagen. Vielleicht auch mit ihren kölschen Bands und Künstlern und Artisten und so, aber auch generell nehme ich das vielleicht da auch wahr. Aber ich glaube, du hast schon recht, auch so im Vergleich zu anderen, so Berlin und München vor allem vielleicht auch noch gesagt, kann ich mir schon vorstellen, dass das in Hamburg auf jeden Fall bemerkenswerter ist, ja.
Ja, müsste man vielleicht bei unsere KollegInnen aus den unterschiedlichen Städten so fragen, wie ihr das so wahrnimmt. Aber ja, ansonsten kann man so sagen, Hamburg einfach gute Stadt.
Ja.
Immer total. Wieder.
Ja.
Genau, was steht jetzt sonst noch an? Morgen habe ich nochmal Radio-Interview mit Deutschlandfunk und mit der SHZ, mit der Schleswig-Holsteinischen Zeitung.
Ah.
Denn ich bin ja quasi, ich bin Pendlerin.
Ja.
Ich wohne direkt auf der Grenze zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein. Ich fühle mich als Hamburgerin.
Ja.
Wohne aber an der Grenze. Das hat wirtschaftliche Gründe. Ich würde auch in der Stadt gerne in einem Haus wohnen, aber das ist einfach nicht machbar. genau, ansonsten, was ist noch alles so? Ja, also viel Interviews und so weiter und dann halt auch so ein bisschen die Planung für unser großes Konzert im Mojo.
Mhm.
Wenn ihr das jetzt hört, holt euch bitte Tickets, kommt alle rum, das wird toll. Heute habe ich nämlich gleich noch Bläserprobe, wenn wir hier aufgenommen haben. Ja. Dann werde ich losdüsen und treffe Tom und Conny und Pirka. Und dann werden wir zusammen die Bläser-Arrangements durchgehen, damit das morgen alles klappt. Übermorgen, also ja. Je nachdem, in welcher Zeitrechnung man jetzt gerade ist. Es ist auch ein bisschen parallel, weil wir nehmen ja anders auf und so.
Ah. Ja, ja.
da bin ich dann bei. Ist ja auch eine lustige Erkenntnis, das habe ich irgendwann mal so für mich rausgefunden. Ich weiß oft besser, was Streicher oder Bläser in unseren Songs machen, als der Rest der Band.
Das stimmt.
Ja. Das ist also nicht besser als ihr, sondern ich weiß besser als das, was ihr macht. So meine ich das. Mhm. Was auch ein bisschen lustig ist. Ich habe überlegt, woran das liegt. Einerseits glaube ich daran, weil ich euch sehr vertraue, dass ihr schon wisst, wie das gehört. Und andererseits auch, weil ich dann manchmal bei den Bläser- und Streicharrangements ein bisschen doller mit drin bin. Aber meistens weiß ich, wann ein Ton falsch ist oder wo eine Stelle ist oder wo was reingehört und so weiter.
Aber ich glaube, es geht auch darum, wie dein musikalisches Gehör sich sozialisiert hat. Und du bist ja immer schon mit den ganzen... du liebst ja Streicharrangements, das hast du ja auch an einer anderen Stelle hier schon gesagt und das ist ja auch irgendwie kein Geheimnis. Und gute Bläsersätze auch so, aus diesen Motown-artigen Sachen, aber Amy Winehouse auch und was weiß ich. Adele hat ja auch sehr teilweise große Bläser, Streicharrangements vor allem auch. Bläser dann aber vielleicht auch fürs Live-Arrangement, aber auch so die ganzen, keine Ahnung, Curtis Mayfield und wie die alle heißen, die du ja auch alles liebst und hörst. Und ich glaube, das machst du nicht erst seit gestern, dass du so hörst, sondern eigentlich seit du eben so klein bist, wie du gerade beschrieben hast. Und das wächst natürlich mit. Und du möchtest ja in jedem neuen Song am liebsten, wenn es denn sich
Orchester-Arrangement-mäßig
anbietet, ein Orchester haben. Das sagst du ja immer wieder, das ist sozusagen ganz tief in dir verankert, würde ich mal sagen. Und dann ist es auch kein Wunder, glaube ich, dass du dass du das so krass dann bei deinen eigenen Songs natürlich auch auf der Pfanne hast. Und ich glaube, ja, vielleicht stimmt es, dass es sozusagen auch geht, dass du dich darauf einlassen kannst, weil du in dem anderen musikalischen Kontext uns vertraust. Das ist wahrscheinlich richtig. Aber ich würde jetzt mal nicht sagen, dass du pauschal gar nicht weißt, was wir machen. Aber ich glaube, es ist, glaube ich, die Kombination aus beidem. So, also die Sozialisation von dem, was du liebst musikalisch und von Vertrauen, dass die anderen vier Kapalken schon die Songs
jetzt auch
langsam können müssen.
Ich bin manchmal bin ich halt so lost bei, spielt der Bass da einen anderen Ton als den Grundton an dem und dem Takt oder so.
Ja, ja.
Da bin ich manchmal so, dass ich sage, keine Ahnung, ob er das macht.
Ja.
Keine Ahnung, ob er auf der 4 wechselt oder auf der 4 und, was weiß ich. Oder ob da der Kick ist, wer den dann mitnimmt oder so. Nehmen den 2 mit oder alle, weiß ich nicht.
Ja.
So, das sind manchmal so Kleinigkeiten, wo ich dann fast so ein bisschen lost bin. Aber wenn du mich das bei den Bläsern und Streichern fragst, dann weiß ich das alles.
Richtig.
Das ist eigentlich das ein bisschen lustig sozusagen.
Bei den Streichern auch, ja.
Ja, ja, genau. Dann weiß ich sofort, wo da irgendwas fehlt oder nicht hingehört oder was wir brauchen oder irgendwie so.
Ja.
Das ist eigentlich ganz lustig. Ja. Streicher haben wir jetzt im Mojo nicht dabei. Ihr, genau. Liebe Leute, ihr habt das aber in der Hand. Also wenn wir das Mojo voll machen und ihr uns vielleicht in die Charts bringt, ich versuche einfach so sozialen Druck aufzubauen, dann können wir ja vielleicht irgendwann nochmal diese Mio Goes Orchester Geschichte so angehen.
Oh, ja.
Das wäre ja, das muss vielleicht in diesem Leben nochmal passieren. Lass uns mal in unsere Kategorien hüpfen, denn ich muss eigentlich direkt gleich loshüpfen.
Ja, ja, stimmt. Du musst los.
Und muss tröt, irgendwie so ein bisschen dirigieren. So wird sich das am Freitag anhören.
Ja.
tröt.
Ab in die Charts.
Ab in die Charts. Joscha, ich starte mit dem Snack der Woche.
Ja.
Und Lise hat sich gemeldet und gesagt, sie hat Hunger.
Ne, Lise hat, glaube ich, geschlafen und hört jetzt irgendwas, was ich nicht höre. Keine
Ahnung. Ach so, okay. Ja, vielleicht läuft jemand bei euch an der Wohnung vorbei. Das geht ja gar nicht.
Nee. Ja.
Snack der Woche, was hast du da?
Also, ich habe einfach, ich dachte, ich mache mal was ganz Schnelles, aber was auch gesund ist und was ich manchmal auch mag, einfach so wegzusnacken. Und zwar sind das Walnüsse oder halt auch, wenn ihr wollt, eine Nusskernmischung. Das finde ich manchmal auch gut. Und das kann man ja auch auf dem Sofa beim Fernsehabend mal machen, statt irgendwie, keine Ahnung, Popcorn mag ich natürlich auch gern, aber so, ich habe dich, glaube ich, schon mal empfohlen und ich glaube, sowas, so eine Nussmischung oder sowas, habe ich noch nicht mal irgendwie gesagt. Vielleicht erinnere ich mich aber auch nicht mehr, das Alter. Aber das wäre mein Tipp.
Nussmischungen sind wirklich nicht schlecht. Ich habe noch einen ergänzenden Tipp dazu, bevor ich zu meinem komme. Absoluter King, wenn man sich was gönnen will, sind Macadamia-Nüsse.
Oh ja, stimmt.
Die sind schon krass.
Mhm.
Also, da lässt man da meistens beim Einkaufen auch eine Niere für, aber
ja,
die schmecken sehr, sehr gut.
Ja.
Mein Tipp wäre, ich habe diese Woche, weil ich den Herbst so ein bisschen einläute, das erste Mal wieder, und das könnt ihr eigentlich auch mal wieder machen, Kürbissuppe gemacht.
Oh ja, sehr gut.
Kürbis, bisschen Karotten, bisschen Kokosmilch, alles irgendwie so. Das Kürbis ist wirklich einfach eine gute Geschichte. Kürbissuppe kann man machen, wenn man will, ein paar Linsen rein oder auch Kartoffeln geht, alles irgendwie. Das kam bei mir und auch hier in dem Hause ganz gut an.
Sehr gut.
An dieser Stelle muss nochmal gesagt werden, weil das soll hier überhaupt nicht zu kurz kommen. Ich wollte ihm aber auch die Geschichte dafür nicht wegnehmen und er muss das selber nochmal erzählen. Aber wenn jemand von euch Lust hat, ihr könnt Magnus alle ganz groß gratulieren. Magnus hat erfolgreich einen Halbmarathon absolviert.
Richtig. Crazy, ja. Krass.
Richtig krass, auch in einer richtig guten Zeit.
Mhm.
Und ich habe ihn in Empfang genommen, als er durch die Ziellinie gelaufen ist. Und habe ihn zwischendurch auch einmal getroffen und ein bisschen mit Getränken versorgt und Taschentüchern und so, was man alles irgendwie so dabei braucht. Und genau, wenn ihr nett sein wollt, schreibt ihr noch einfach mal. Und die Geschichte von seinem Halbmarathon, die will ich ihm aber nicht wegnehmen. Vielleicht erzählt er die nächste Woche nochmal im Podcast.
Ja.
So, und jetzt kommen wir zum Song der Woche.
Ja, das.
Und da bin ich ganz eigennützig.
Ja, das
kann das ja wird nämlich sein. Also, natürlich ein ganzes Album, aber mit dazu als Focus-Track kommt raus Perfect. Und der kommt in unsere Playlist.
Ja.
Und vielleicht hören wir jetzt noch mal kurz rein.
Richtig.
Temptations. So, Joscha, was ist denn dein Song der Woche sonst?
Ja, also ich finde, manchmal haben wir ja so gesagt, wenn Releases sind, also Single-Releases, dann haben wir den Song gesagt und nochmal was anderes. Ich finde jetzt im Zuge dessen, dass wir morgen, wenn ihr das hier tagesaktuell hört, auch ein Release-Konzert haben, bleiben wir einfach bei uns. Es ist perfekt. Und ich nehme noch den von letzter Woche, damit der nicht untergeht. Weil manchmal hat man ja so ein Kurzzeitgedächtnis in den ganzen Social-Media-Bubble, weil der Algorithmus einfach nach 30 Sekunden auch schon wieder ein völlig anderer ist. Und unser Gehirn sich leider anpasst. Früher ging das mal besser, dass sich das mal auch ein paar Wochen hält, die Information. Aber wir haben letzte Woche Runboy released. Und das ist auch ein ganz schöner Knaller-Song. Und den spielen wir natürlich morgen auch. Das wird, glaube ich, auch fett.
Mit Bläsern, Bläsern.
Und deswegen wäre das dann noch meiner neben Perfect, den ich im Reiter reinnehme. Aber ansonsten nichts.
Sehr gut. Einfach nur unsere Release-Woche. Also deswegen, kommt zu unseren Konzerten, holt euch unser Album. Das wird uns ganz erfreuen. Streamt gerne zusätzlich. Und ich muss jetzt los.
Ja.
Wir hören uns nächste Woche und wir feiern Release diese Woche. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Schön, tschüss, dass ihr da seid.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.